Ouais. Alright Leute, happy Wednesday. Willkommen zurück bei Game Changers. Es ist Folge, was sind wir denn? Jakob, 85 mittlerweile? 85, 84, 85, hey.
Mich off guard, 85.
Ja, ja, selber. Aber egal, wir haben auf jeden Fall wieder eine gute für euch geplant. Einige Themen, wo wir natürlich einsteigen müssen. Wir reden über Jakobs Situation, das Game der Texans, andere NFL-Themen, College-Themen sind einige wichtige dabei, wo wir darauf reagieren werden. Aber ja, ich will nicht lang um heißen Brei rumreden. Jakob, wir haben heute Morgen die Breaking News bekommen. Erzähl doch mal, was ist bei dir das Update?
Ja, Update. Ich wurde von den Texans released gestern noch. Ist natürlich nie schön. Das Ganze war funny. Ich war im Park mit Amari und war gerade am Handy mit den Jungs und rede mit denen so. Und dann sagen die so, hey Jakob, was ist los? Du bist auf einmal so still geworden. Weißt du, weil ich habe direkt die Text-Message gekriegt und ich kann es schon so immer von dem Charakter der Text-Message so rauslesen. So, weißt du, so,
wer hat denn gemerkt getextet?
Ja, so dieser, hey, bist du gerade im Gebäude oder kannst du kurz vorbeikommen mäßig?
Shit, Alter.
nee, Mann, aber ja gut, wie gesagt, ist erklärt, wir müssen ein paar Roster-Moves machen. Ich bin okay. Da natürlich immer der Move-Guy. Wie gesagt, also für mich, ich nehme das immer null persönlich. Mein Mindset ist immer, wenn du in so Roster-Moves drin bist, dann hat das immer einen Grund. Ja? Die Coaches machen das nicht irgendwie, weil die dich nicht mögen oder sowas, sondern vielleicht einfach Value per Snap für das Team ist gerade nicht groß genug bei dir. Und die müssen wegen irgendwelchen anderen Circumstances ja, einfach Bewegungen machen. Gut für mich ist, ich habe noch eine Aktivierung übrig.
Okay, nice.
Bis jetzt wurde mir auch von Texans Seite signalisiert, dass sie vorhaben, mich morgen zurückzubringen auf P-Squad-Basis. Das heißt, wenn der Podcast
das sind die News. Das sind die News, die wir hören wollten. Na, das ist natürlich, ja, wie zu deinem Punkt, natürlich immer nicht, was du hören willst, aber wenigstens bist du immer noch gewollt. Das ist ja schon mal das Gute, weißt du? Es könnte auch komplett anders sein, wo die sagen, hey, danke für deinen Service, aber nein, danke. Und jetzt such dir ein neues Team, so du bist wieder zu Hause oder auf der Straße in dem Sinne. Aber okay, das ist doch schon mal okay. Aber erzähl, kam schon überraschend wahrscheinlich, oder? Oder wie siehst du selber deine Rolle oder vielleicht über die letzten paar Wochen, seitdem du wieder von IR zurück bist?
Ja, also natürlich überraschend, aber ich bin auch immer sehr selbstkritisch. Ich finde, in der Offense machen wir über große Strecken einen sehr guten Job, aber wenn es zum Beispiel ums Run-Game geht, gerade im letzten Game, da ist schon mehr drin und da fasse ich mich immer ganz vorne daran an die eigene Nase, so da ist auch bei mir mehr drin. Ja, Mann, aber das ist, wie gesagt, ich hoffe, ich kriege einfach noch eine Chance, dazu beizutragen, wie wir das Ganze aufs Feld bringen, auf dem Level, wie wir das wirklich können. Um das den Leuten beweisen zu können, weil wir haben eine starke Mannschaft und das hat man, glaube ich, am Sonntagabend gesehen.
Starke Mannschaft, Mann, du sagst es, Mann. Das sind fünf Siege hintereinander nach einem, vor 5 Wochen waren wir noch 3-5. Jetzt bei 8-5 Bilanz, Nummer 2 Team in der AFC South. Und im 7th Seed in der AFC, also im Augenblick auf einem Playoff-Spot. Digga, wir müssen drüber reden, Alter. Diese Defense, Alter, lights out. Aber erzähl uns, wie hast du das Game gesehen? 5. Sieg in Folge, Mann, krasses Ding. Aber erzähl uns deine Gedanken dazu.
Ja, Mann, also du hattest eine Texans-Mannschaft, gekleidet in weiß, Krieger des Lichts.
Let's go.
Die hinabgestiegen sind in den 7. Kreis der Hölle, um den dunklen Magier zu besiegen. Ja, also es war wirklich Arrowhead, Sunday
Prime
Night.
Time.
Prime Time. Ja, die haben, wie gesagt, also ich sage das immer, die sind da mit dunklen Mächten verschworen in Kansas City, Mann, da ist alles rot. Ja, die Lichter sind rot, Fireworks gehen off.
Ja, aber erzähl mal, Digga, Atmosphäre war heftig, oder?
Atmosphäre war stark am Anfang vom Spiel, aber dann recht schnell.
Und dann war Wahnsinn. We shut him up real quick.
Drittes Quarter ist nochmal laut geworden.
Dieser Tomahawk Chop ist schon nice, Mann. Ich sag echt, ich habe ja nichts mit Kansas City, ich habe auch nicht viel Liebe für Kansas City, aber das ist schon ein bisschen Gänsehaut. Du ziehst am Anfang rein. Wir haben schon eine geile Tradition.
Ja, was für uns klar war, Mann, wir sind in Houston. In Houston ist jetzt gerade eine Kältewelle und es sind draußen vielleicht
ja, bei uns
15
auch.
Grad und die Sonne scheint. Ja. Das heißt, für uns war klar, okay, wir werden ein Night Game in Kansas City haben. Das wird das kälteste Spiel des Jahres für uns wahrscheinlich. Das heißt, von der Seite waren wir prepared. Also ich habe da meine Expertise versucht weiterzugeben.
Weil, ja, was hattest du denn an? Du bist kein Sleeve-Typ, ne?
Ich bin kein Sleeve-Guy, aber ich hatte Thermo-Tights an.
Nice.
Thermo-Short-Sleeve und ein T-Shirt drunter, also ein ganz normales T-Shirt. Und dann auf den Armen gibt es bei uns was, das heißt Warm Skin. Das ist so ein Silikon, eine Silikoncreme oder sowas, die du auf deine Arme drauf packen machst.
Die Poren zu, ne?
Die Poren zumacht, aber die nicht also nicht rutschig macht. Weil früher haben Leute so Vaseline auf die Arme gemacht, aber wenn du halt in der Offense spielst, dann macht es den Ball slippery.
Oh ja,
das heißt, wir tragen dann lieber dieses Warm Skin. Und der natürlich Balaclava, also scheiß die Maske an, um Nacken und sowas warm zu halten. Und dann ging das Ganze eigentlich. Es war echt nicht das kälteste Game, in dem ich gespielt habe. Aber was ich eben oft sehe, ist, dass Mannschaften, die nicht in der Kälte trainieren und nicht oft in der Kälte spielen, zu so einem Spiel fahren und dann einen auf hart markieren wollen bei Pregame-Warm-Ups und sowas und ihr, weißt du, dieselbe kurze Hose anhaben und nicht drunter und sowas, wo ich sage, Bro, das so funktioniert das nicht.
Hattet ihr einen ist, Team, der im Warm-Up also ohne Shirt rausgekommen ist und einen auf Dicken machen wollte?
Ohne Shirt nicht. Also ein paar Jungs habe ich so ein bisschen gesehen, ja, die haben so ohne Sleeves und sowas gemacht. Aber die sind auch teilweise noch mal reingegangen nach den Pregame-Warm-Ups und haben sich wärmer angezogen.
Ja, ja.
Weil es halt, glaube ich, bei uns zumindest jeder gecheckt hat, du musst dich einfach warm anziehen.
Das hilft ja dir selber nicht. Das hilft ja deinem Game nicht, wenn du da halb immer frieren bist und einen auf tough machen willst.
Ja, Mann. Und dann, Digga, das Spiel ging los. Starke erste Hälfte, würde ich sagen, von uns. Wir hatten viele, viele Opportunities. Der Score war am Ende... wir lagen mit 10 vorne, aber es hätte 24 zu 10. Es hätte 24-0 sein können nach der ersten Hälfte. Also wir hatten einen Touchdown, der zurückgecallt wurde mit einem Penalty. Wir haben ein paar Opportunities nicht ganz ausgenutzt. Also wir hätten eigentlich deutlicher vorne liegen müssen zur Halbzeit. Mhm. Ja. Mhm. Dann die zweite Hälfte, würde ich sagen, hat Kansas City responded.
Ja, dritten Quarter, würde ich sagen.
Im dritten Quarter haben die viel aufgeholt. Chris Jones hat eigenhändig, glaube ich, 3 Drives von uns kaputt gemacht. Die ersten 3 Drives von der zweiten Hälfte hat er eigenhändig gestoppt mit einem Sack, getippten Pass und nochmal irgendwie ein Tackle for Loss oder sowas. Hat er da ein paar 3 and Outs geforced und am Ende kam es dann darauf, lief es darauf hinaus in meinem Kopf, dass unsere Defense in Key-Momenten Turnovers produziert hat und einen Fourth Downs Stopp gemacht hat im vierten Quarter. In der Hälfte von Kansas City, der ihn dann am Ende das Genick gebrochen hat. Weil danach sind wir den Ball gelaufen und haben Field Goal gekickt und die Sache war vorbei.
Shoutout an Houston Texans. Digga, was los? Alter, ich hab's ja von außen, ich hab das Game natürlich angeguckt und ich muss sagen, Offense macht genug, würde ich sagen. Also du sagst, klar, du musst auch der Defense der Kansas City Chiefs, du musst den Respekt geben. Die haben einen guten Job gemacht, Chris Jones hat sein Ding gemacht. Aber die Offense hat responded, hat genug gemacht, um zu gewinnen. Aber eure Defense, ich sag's dir, es ist scary. Digga, ich sag's dir, für die nächsten paar Wochen, ihr seid gerade im Augenblick für mich das heißeste Team. Und das ist wegen eurer Defense. Ich sag's dir, jedes Team, jede Woche, die haben Schiss, gegen diese Defense zu spielen. Die sind jung, die sind hungrig, die sind disciplined. Die spielen schnell, die spielen hart. Das ist das Ding. Ja. Und ich sag's dir, wenn nächste Woche, gegen wen auch immer ihr spielt, wenn die Receiver das Tape anmachen und wissen so, hey, wenn ich eine Overroute mache oder wenn ich den Ball über die Mitte fangen muss und dann sehe ich diesen Kamikaze Safety Nummer 5 da hinten, der Rice aus dem Leben geschossen hat, dann überlege ich mir zweimal, ob ich den Ball über die Mitte fangen will, weißt du? Und dann hast du diese Linebacker 45, also sie ist Nummer 0 da draußen und die halt einfach nur alle Headhunter sind. Die halt versuchen, den Kopf abzureißen. Und ich sag's dir, Imitationsfaktor, die diese Defense bringt. Weißt du, wo du wirklich sagst, ey, die kommen ready to kill me. Und Digga, es ist tough, Mann. Ich sag's dir, ihr seid richtig heiß geworden zur richtigen Zeit. 4 Spiele noch zu gehen und ihr zündet gerade auf allen Zylindern. Also man muss echt riesen Respekt für die Defense und was DeMeco Ryans da er zusammengestellt hat. Es macht echt Spaß. Es macht Spaß zuzugucken, man. Ich muss sagen, als alter Defense-Spieler.
Ich habe eine Grafik gesehen. Wir hatten auf einem Plot XY-Achse, Y-Achse, die Percentage of Disguise, also wie oft die Verteidigung ihre Coverage versteckt, also zwei tiefe Safeties zeigt und dann zu One High rotiert oder irgendwas versteckt. Und auf der unteren Achse hatte das die Pressure Rate, also wie oft die blitzen. Blitzes callen.
Ja.
Und ganz, ganz unten bei Null im niedrigste Disguise Rate und niedrigste Blitzrate sind die Houston Texans.
Nein.
Die Houston Texans, unser Digga. Gameplan effektiv ist,
love it.
Line that shit up.
Digga, ich krieg gerade Gänsehaut. Line it up. Alter, du weißt, was kommt und wir hauen dir trotzdem auf die Fresse. Oh mein Gott. Digga, ich krieg gerade Gänsehaut. Weißt du, wie das mich flasht? Ich liebe das. Weißt du, simple. We keep it simple. Wir machen, versuchen euch nicht auszutricksen, Alter. Du kriegst, was du, also, was du siehst, ist, was du bekommst. Ja. Versuch uns zu stoppen, Alter.
Ja. Let's go! Als jemand, der mal in einem vorherigen Leben auch Defense gespielt hat, verstehe ich das. Wenn du jede Coverage hat Schwachstellen.
Ja.
Jede Coverage hat Schwachstellen und kannst diese Schwachstellen aber ja kaschieren, verstecken, wenn deine Verteidiger eben extrem gut darin sind, miteinander zu kommunizieren und diese problematischen Looks zu verteidigen.
Genau.
Also, keine Ahnung, was ist ein Beispiel? In einer Cover 3, dann hast du ein Problem gegen vier Verticals, four Words. Es sei denn, deine Verteidiger verstehen, wie sie das machen. Okay, wenn vier Words gespielt werden, spielen wir das Ganze so. Und ich glaube, bei uns eben in der Defense ist das ein ganz großes Ding, dass, okay, ja, die Jungs spielen vielleicht einen simplen Play-Call, aber jeder kennt die Regeln so gut und kommuniziert die ganze Zeit, dass wenn du einen problematischen Look spielst, wenn du unsere Schwachstellen angreifst, dann wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. Und unsere Spieler, also wirklich Nummer 4, Digga, die Jungs sind so gut einfach technisch in dem, was sie tun, dass du sie vielleicht einmal schlägst, aber du schlägst sie nicht zweimal. So, Cover 3 ist eine Sache, so weiß man, der Cornerback muss ja eigentlich, hat die tiefe Third, spielt sozusagen Man-Coverage auf den DB.
Genau.
Was dann viel gemacht wird, okay, du läufst halt ein Comeback. Ja, du bringst ihn dazu, dass er rennt, und der Wide Receiver stoppt dann, und dieser Comeback ist offen. Den Pass haben sie einmal angebracht, den Pass haben sie nicht ein zweites Mal angebracht. Ja, das heißt, du kriegst es vielleicht einmal, okay, du hast einen First Down geholt, Glückwunsch. Ja, aber du hast immer noch 50 Yards zu gehen und nochmal kriegst du das nicht. Und Mann, es macht echt richtig Spaß, den Jungs zuzusehen. Digga. Wieder was, 3 Picks oder sowas.
Ja, das flasht mich nochmal richtig.
Stops.
Ja. Das ist wild, also Mann. Das zu hören ist nochmal mehr Respekt für diese Defense.
Ja.
Weil das halt wirkt, wow, also von einem Defense-Standpunkt, ich habe mein Leben lang Defense gespielt, das ist richtig. Also ohne Tricks und alles, lining up, let's go play. Aber ja, ganz kurz, lass da kurz auf die auf das Spiel eingehen. Wie viele, also du sagst 3 Picks, ich fand den richtig krass, mein Boy Aziz, Alter, mit dem Pass von Kelce, der das ganze Ding gesealed hat, man, ich war so happy. Und dann ist Kelce hat auch noch eine Schelle bekommen am Safety. Kelce war richtig, der war so wütend an der Sideline. Der hat ja danach sogar alle Interviews refused, also musste mal sein, Mann. Aber lass ganz kurz auf Kansas City eingehen. 10 Punkte nur, das war anscheinend das wenigste, was die gescored haben in einer langen Zeit. Also ich glaube, seitdem Pat Mahomes dort ist. Also schon in 10 Jahren fast. Über 10 Jahre, es schaut so aus, als würden die brauchen ganz viel Hilfe, aber es schaut so aus, als würden die Playoffs verpassen. Erste Mal in seit 10 Jahren. Das erste Mal in 10 Jahren, dass sie im Dezember einen negativen Record haben. Und das erste Mal in Patrick Mahomes' Career, seitdem er der Starter ist bei Kansas City Chiefs, dass sie nicht die Playoffs machen und er nicht mindestens im AFC Championship ist. Also schon ein Statement. Was geht da ab bei Kansas City, Mann? Glaubst du, das ganze Ding ist ein bisschen vorbei oder haben die nur ein Down-Year? Wie siehst du das?
Ich glaube, die Jungs haben mehrere Kombinationen. Du hast ein bisschen Unglück. Das ist ein bisschen Unglück, weil die haben schon einige Verletzungen gehabt. Ja, auch jetzt in dem Spiel gegen uns, Trey Smith zum Beispiel.
Erstes Play, Mann, ne?
Raus, ja. Nee, das war noch jemand, der sich verletzt hat. Trey Smith war schon vor dem Spiel raus. Ja, erstes Play hat sich auch jemand verletzt. Ich kenne den Namen nicht genau.
Auf einen Guard oder
ja. Aber es sieht so aus, wie wenn ihre Offensive Line angeschlagen ist. Ja. Ich glaube, du hast ein bisschen den Faktor natürlich, dass dein Championship-Core natürlich einfach auch altert. Ja, also
klar.
Travis Kelce ist nicht mehr derselbe Travis Kelce wie vor noch ein paar Jahren. Ja.
Mhm,
hat einfach auch schon so viele Snaps hinter sich. Und wie gesagt, die waren die letzten 7 Jahre mindestens immer im AFC Championship Game. Das sind immer noch mal 3-4 Spiele mehr, die gespielt haben als jede andere Mannschaft. Ja. Das sind einfach Snaps, die dich runterwehren, die deine Offseason verkürzen. Jedes Mal, wenn du bis in den Februar Football spielst, hast du eine kürzere Vorbereitung, du hast weniger Zeit, um deinen Körper wirklich zu recovern. Ich glaube, die werden einfach ein bisschen so ein Reset brauchen. Ich glaube nicht, dass die Mahomes-Ära schon vorbei ist.
Ich glaube nicht. Mit ihm unterm Center hast du immer eine Chance, würde ich sagen. Hast du
eine Chance. Die hatten auch in diesem Spiel noch eine Chance. Wenn du es anschaust, am Ende kam es runter, die haben hier einen Ball gedroppt, da einen Ball nicht sauber gefangen, der abgepickt wurde und sowas. Und auf einmal haben wir das Spiel gewonnen. Aber es hätte locker auch in die andere Richtung gehen können. Und
Lass ganz kurz fragen.
Also ich denke, wir werden ein bisschen rebuilden müssen.
Diesen Hit von Jalen Petrie für Rice und der Overround. Wie viel Energie gibt sowas an der Sideline, Alter?
Bruder,
ich war so hyped, Alter. Und ich verstehst es nicht, was das für Energie bringt zu einem Team, Mann.
Ja. Ja. Also es ist crazy. Also jeder, ich meine, wir kennen Jalen ja alle. Ja. Jalen ist that guy. Der ist extrem explosiv. Nochmal, weil du unsere Defense ja vorhin beschrieben hattest. Die Jungs spielen extrem schnell. Und normalerweise, wenn du ein schnelles Team hast, ja, mit guten Defense-Wechseln, sind die meistens nicht die physischsten Spieler. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich das, wo diese Defense ein bisschen anderes ist. Ja, du hast Spieler, die jetzt nicht die schwersten sind. Ja, Jalen Petrie ist kein Ochse.
Ja, ja.
Aber wenn er in den Kontakt reingeht,
no fear.
Dann no fear.
No fear.
Vollgas, keine Bremse. Ja, also die Jungs gehen echt schwer rein. EJ Speed ist auch noch so ein Kandidat. Gegen den habe ich auch schon bei anderen Mannschaften gespielt, wo ich mir damals, als ich bei den Colts war, weißt, ich schaue mir immer den Depth Chart an und das Depth Chart hat die Namen von den Spielern, wie lange die schon in der Liga sind, wie schnell ihre 40 ist manchmal oder halt ihre 40 war, als sie in den NFL gekommen sind und ihr Körpergewicht.
Ja.
Und das ist so eine Sache, die mir zum Beispiel bei EJ damals aufgefallen ist, weil ich höre im Körper, ich sehe so, okay, der ist nur 228 oder sowas. Ja, easy, Digga. Ich habe 25 Kilo auf den, ich mach den locker weg. Und als wir dann aber in den Kontakt reingegangen sind, war der so stouter, als ich erwartet hätte. Weißt du, meine? So, ich habe mich trotzdem aus dem Weg geblockt, aber, aber er war stouter, als ich gedacht hätte.
Klar.
Und das ist so, glaube ich, der Faktor bei unserem gesamten Backfield, Mann. Die Jungs sind zwar Defensive Backs, aber hitten wie Linebacker. So, die Jungs sind Linebacker, aber hitten wie Defensive Ends. So. Das ist einfach, die Jungs geben Gas, Mann. Das ist,
I love it.
Das macht das Ganze schwer für eine Offense, Mann. Aber du fragst, wie viel Energie das gibt, die ganze Zeit einfach hype, natürlich. Die ganze Zeit
einfach hype. Ja. Aber ich sag's dir mal, das ist so ein Statement. Es ist nicht nur ein Statement für euch und ein Energy Boost, aber es ist auch ein Statement für alle anderen. Vor allem für die anderen Receiver, die ihr spielen werdet in den nächsten paar Wochen. Aber ja, ein Ding, worauf ich eingehen wollte, was interessanter so ein Pattern ist im Augenblick, den man ein bisschen sieht, sind die guten Teams, die jetzt spät im Jahr, so November, Dezember, so die Teams, die jetzt ein bisschen rausstechen, sind oftmals Teams mit einer krassen Defense. Also ihr natürlich seid mit dabei, es sind die Broncos, die oben mit dabei sind, die Patriots, die oben mit dabei sind. Und diese Teams, die normalerweise, wo du sagst, hey, die haben einen Superstar-Quarterback, die normalerweise die Favoriten sind, du hast deine Burrows, du hast Lamar Jackson, du hast Pat Mahomes, die sind im Augenblick nicht so gut, weißt du? Und da stellt sich für mich die Frage so, was ist denn wirklich so das Pedigree für ein Championship-Team? Weißt du, ist es wirklich dein Star-Quarterback und deine explosive Offense oder ist es wirklich, wie man so normalerweise sagt, Defense wins Championships, weißt du?
Oh, wir hatten einen kleinen Trend im Football, ähnlich wie im Basketball. Im Basketball ist ja Steph Curry gekommen, hat angefangen, seine Dreier zu shooten. Auf einmal ging es in der NBA nur noch um Offense. Es ging nur noch darum, wer kann die meisten Dreier reinmachen. Verteidigung wird gar nicht mehr gespielt. Das ist der State of Play. Ja. Im Football hatten wir, glaube ich, diesen Trend ähnlich. Gerade in so Burrow seinem ersten Jahr und sowas, da ging es ein bisschen darum hin, dass man gesagt hat, okay, das Ganze wird einfach ein Shootout. Wir geben dem Quarterback alles Geld, was wir haben. Und wir machen mehr Punkte als ihr und es ist egal, was ihr in der Verteidigung macht, weil wir scoren sowieso. Ja, das war immer so ein bisschen das Gefühl, wenn du gegen Mahomes gespielt hast, du hast gewusst, okay, ich muss Minimum 30 Punkte machen, weil 30 machen die auf jeden Fall. Und wenn ich keine 30 mache, dann habe ich keine Chance. Ja. Ich glaube, die Ära ist so ein bisschen vorbei. Ich bin nicht in Analytics genügend drin. Ich habe ein bisschen was gelesen, dass es damit zu tun hat, dass eben mehr irgendwie too high safety gespielt wird und dadurch das Passgame besser kontrolliert wird und nicht mehr so explosiv ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass Defense und Defensive Football gerade eine Renaissance erlebt.
Ja,
dass es in der Offense dann mehr darum gehen wird, okay, wer kann den Ball rennen oder wer kann den Ball kontrollieren? Also Time of Possession wird zu einem Premium. Es geht mehr darum, dass du den Ball einfach auf deiner Seite behältst. Deine Defense macht die gegnerischen Drives zu und wenn du Chancen hast zu punkten, musst du die natürlich mitnehmen. Ja. Aber ich glaube, dass Football sich dahingehend gerade ein bisschen shiftet.
Ja, bin ich auch komplett bei dir. Ich denke, die Bengals sind da ein Prime Example, die irgendwie die Hälfte ihres Salary Caps in drei Spielern haben mit ihrem Quarterback und dann in zwei Star Receivern mit Jamar Chase und T. Higgins. Aber halt null in die Defense investieren in den letzten paar Jahren. Und du siehst, also der Erfolg bleibt weg, obwohl du eben diese Superstar-Spieler hast, weißt du? Und ich denke, das zeigt so ein bisschen den Trend, so hey, dass du musst in deine Defense investieren, verstehst du?
Ja. Und Defense
ist auch aber auf jeden Fall interessant.
Ist ein längerfristiges Investment. Defense, du kannst eine Defense nicht mit einem Spieler fixen. Glaube ich fest.
Das ist
Defense,
das Ding, genau.
Defense noch mal mehr als in der Offense. In der Offense, ein offensiver Skill-Player, in Davante Adams, ob der jetzt bei dir oder bei einer anderen Mannschaft ein Post läuft oder eine Go-Route, das ist dieselbe Route. Ja, die wird ähnlich einschlagen. Ähnlich mit einem Running Back. Ja, wenn du weißt, wie du in Power läufst rechts, dann weißt du auch, wie du in Power links läufst. So, das ist ist da das Gleiche. In der Defense, glaube ich, diese Kultur aufzubauen, gerade zum Beispiel sowas wie unsere Defense, dass du Jungs hast, die kommunizieren, die miteinander funktionieren.
Dass du das Scheme verstehst, das sind aber auch Jahre oftmals. Weißt du, bei den Niners habe ich es gesehen. Das war das erste Jahr, wo Salah da hingekommen ist in 2017. Uns hat 2-3 Jahre gedauert, bis wirklich es für alle geklickt hat, wo alle auf demselben Nenner waren und alle haben eben diese Brand of Football gespielt, die auch bei euch gespielt wird. Schnell, simpel und jeder ist halt auf derselben Page aggressiv. Und die Kommunikation stimmt, genau.
Das ist schnell, simpel, aggressiv.
Ja, so ist es, genau. Aber das ist ein sehr guter Punkt. Das ist eben, ich glaube, auf der Defense, es dauert ein bisschen und du musst da mehr investieren und es ist wirklich so ein langjähriger Prozess, wo in der Offense so oftmals, ich meine, du kannst in der Offense, ein Spieler kann einen Unterschied machen. Wenn du einen Superstar-Quarterback da reinkriegst und der sein Ding macht, dann sagst du, okay, das macht wirklich, das ist jetzt wirklich so der Schlüssel. Aber Defense,
Defense muss so gemeinsam, das ganze Level von der Defense insgesamt muss nach oben gehen. Weil wie gesagt, wenn du einen Spieler eben hast, der gut verteidigt, dann hast du halt die 10 anderen, die dann das Fragezeichen sind.
Genau.
Was ich noch interessant finde, nicht um meine eigene Nase zu pudern oder zu hypen. Ich weiß nicht, wie dieses Sprichwort funktioniert. Aber wir hatten am Anfang der Saison, als wir 0-3 waren, hatten wir drüber geredet. Gerade auch diese Offense-Defense-Dynamik.
Ja.
Und ich hatte damals ein bisschen so vorhergesagt oder halt gemeint, dass ich glaube, es ist besser, mit einer heißen Defense anzufangen, weil deine Defense über die Zeit eher halt Verletzungen bekommt und sowas und dann deswegen vielleicht in der Performance schwächer wird, aber eine Offense tendenziell eben gegen Ende der Saison erst richtig ins Rollen kommt und ich hoffe, dass wir da den Trend beibehalten können, weil wir haben ja, wie gesagt, am Anfang sehr gestruggelt und glaube ich, als Offense insgesamt, umso länger die Saison jetzt lief, immer mehr unser Footing gefunden, ob Sieg, Niederlage mit Verletzungen etc., sind wir da immer mehr in Rhythmus gekommen, wo unsere Defense einfach stark angefangen hat. Jetzt langsam, Charlotte Tim Settles hatte sich verletzt und sowas, ein paar Verletzungen hatte, aber dann trotzdem noch auf ihrem Level performen kann. Ja?
Ja,
versus wenn du mit einer Defense anfängst, die am Struggeln ist am Anfang der Saison, dann ist es, glaube ich, schwerer, das über das Jahr zu
kompensieren. Nee, auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Punkt. Kurz zu eurer Woche. Wie schaut es die Woche aus? Gegen wen spielt ihr?
Ich habe den Gameplan noch gar nicht aufgemacht. Ich glaube, wir haben die Raiders of Cardinals haben wir, glaube ich.
Okay.
Cardinals im Haus.
Okay. Lass mal schauen hier. Lass mal ganz kurz.
Wir sind unsere Schedule angemeint. Ich weiß, wir haben Cardinals, Raiders, Chargers, Colts.
Okay.
Cardinals, Raiders, Chargers,
Colts. Also das ist auf jeden Fall, hey, da ist Opportunity da, den Win Streak weiterzuhalten. Aber ja, wie gesagt, ihr werdet heiß zur richtigen Zeit. Lass in ein nicht so schönes Thema einsteigen, Alter. Du hast im letzten Game gesehen, Daniel Jones, ohne Fremdeinwirkung, ist zu Boden gegangen, hat sich rausgestellt, er hat sich die Achillessehne gerissen. Jetzt natürlich seine Zukunft und auch die Saison der Colts ein bisschen up in the air. Erzähl mal deine Gedanken dazu. Natürlich ehemaliger Teammate von dir. Schade, nachdem er so gut angefangen hat diese Saison. Aber ja, was denkst du davon?
Darf man nicht. Ich habe mich für Daniel, für DJ gefreut, dass er den Erfolg erleben durfte, den er mit den Colts hatte. 7-1 sein, nachdem er in New York wirklich immer nur auf die Fresse bekommen hat. Von den Medien, dem Feld, es war ja immer eine Katastrophe da. Ja. Und ich glaube, ich verstehe ja, was es mit dir machen kann, mental und sowas. Und habe das eben auch bei ihm gesehen. Dann wir gerade da noch in der letzten Woche, bevor er dann in New York abgesägt wurde, und gut, granted, ich wurde auch abgesägt, haben wir noch abgehangen und sowas. Und da habe ich halt gesehen, wie das ihn wirklich beschäftigt, ja, diese Jahre, die jetzt da war. Und dann in die so ein Zuhause zu finden, den Erfolg zu haben, auch von der Community und den Coaches so den Rücken gestärkt zu bekommen, war super cool und hat mich viel gefreut. Ja. Ein bisschen Hate war da dabei, weil die Colts sind Division-Rivale, ja, und ich hatte Björn geschrieben vor dem Berlin-Game, so, Digga, also wie viel hat Bromance denn an die NFL-Scriptwriter überwiesen, ja, um da jetzt hier einzufädeln, dass in dem Jahr, wo die Colts in Berlin spielen, die auf einmal so historisch gut sind. Weißt du, ich meine, auf einmal haben die bessere Stats als die besten New England Patriots Offenses von 2009 und 2010 hatten. Ja, Mann, aber das hat mich gefreut. Hat mich natürlich auch riesig gefreut, dass wir die schlagen konnten. Mhm. Ich habe da schon so ein bisschen Bedenken gehabt, weil da kam raus, dass er irgendwie einen gebrochenen Knochen.
Ja, tatsächlich hatte der.
Hatte schon,
war das ein Wadenbeinbruch?
Ich glaube, ja.
Ich weiß nicht, ob der komplett durch war. Genau, ich weiß nicht, ob das komplett durch war oder angebrochen, aber er war auf jeden Fall angeschlagen und hat mit so einem Pad gespielt. Und das Interessante ist, die Achillessehne, die er sich gerissen hat, war auf der anderen Seite. Und du weißt, ob du mit Verletzungen oftmals overcompensated man, dann die auf die andere Seite, also zu viel Gewicht auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte, aber. Kann passieren und ja, es ist einfach echt ein toughes Ding für ihn, weil du hast so, wie zu deinem Punkt, so gut angefangen, du hast wirklich deine Karriere so resurrected, weißt du, wiedererlebt und bist in einem Contract-Jahr, du hast einen Einjahresvertrag unterschrieben, du hast dir wirklich für die Zukunft einen riesen Vertrag erarbeitet, würde ich sagen. Und jetzt natürlich mit einer Achillessehne bist du für mindestens ein Jahr raus. Also die Saison ist vorbei, die nächste Saison ist sogar in Fragezeichen. Was ist die Zukunft für ihn, weißt du? Es ist eine Liga, die sagt, hey, was hast du für mich? What have you done recently? Also was hast du, weißt du, nach in einem Jahr von jetzt, wenn er erst wieder spielt, dann haben die vergessen, was er diese Saison gerissen hat. Ja. Und ist schade, dass er wahrscheinlich nicht die Verlängerung kriegen wird, die er verdient hat, die er sich wirklich mit seinem Spiel dieses Jahr verdient hat. Und da sehr, sehr bitteres Ding. Für mich ist es so ein bisschen, weil ich versetze mich in die Lage und so ein bisschen diese Love-Hate-Relationship, die ich mit Football habe. Also ich liebe Football. Ich liebe den Sport an sich. Ich liebe es, was es mir gegeben hat von meinem Mindset, von harter Arbeit, von natürlich finanziellen Mittel von meiner Familie. Ich hätte meine Frau nie kennengelernt, wenn ich nicht in die USA rübergekommen bin fürs Footballspielen. Aber dann gleichzeitig hat mir auch viele Lows gegeben in dem Sinne. Durch Verletzungen dich durchzuarbeiten, weißt du? Durch diese Transition Phase, als ich nicht mehr Football hatte und dann auf Leben ist ohne Football weitergegangen, weißt du, das ist das Krasse beim Football, es ist die highest highs, aber hat halt auch viele lows, weißt du, oder ein krasses Game verlieren, den Super Bowl verlieren, weißt du, solche Sachen, und das ist ein krasses Low für Daniel Jones, und Ah, es ist einfach bitter. Das ist einfach, was dieser Sport oder Leben im Allgemeinen mit sich bringt. Aber ja, ist einfach so. Es kann man nicht ändern. Ich meine, im Endeffekt, durch diese Lows appreciates natürlich auch die Highs. Weißt du, ohne diese Lows hättest du dann natürlich diese Highs auch nicht. Aber ja, Football ist auf jeden Fall ein Ding, das dir auf jeden Fall plenty gibt von beiden.
Ja, die Frage bei so einer Football-Karriere ist einfach auch, wie viele von diesen Lows kannst du durchstehen? Weißt du, ich meine, wie viele von diesen Lows kannst du mitmachen, ja, ohne dass du, keine Ahnung, die Liebe zum Sport verlierst, ohne dass du demotiviert bist, Mann, und oder dass der Preis einfach zu hoch wird für dich und deine Familie, das Ganze weiterzumachen, Mann, weil diese Lows werden kommen, und wenn diese Lows dich hitten, Mann, das ist tough, Digga, das ist echt. Das ist tough,
ich meine, du bist auch in einem kleinen Low, du bist halt, du Augenblick nicht, du bist gerade im Low, war nicht cool, aber du hast natürlich auch immer die Option zu sehen, hey, wie nimmst du das Ganze hin, weißt du? Ja. Und ich finde, du machst es sehr, sehr gut in dem Sinne, weil für mich wäre das schon tough. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut ich mit der Situation umgehen würde, aber du bist halt so, ja, Team Guy first, so, weißt du, was auch immer das Team braucht, es ist, was es ist. Digga,
das stimmt natürlich. Das macht das Ganze nicht unbedingt immer leichter im ersten Moment. Ja, das ist nur halt die Frage, okay, wie ordnest du das Ganze ein? Wie gehst du jetzt damit um? So, ich kann die Situation nicht ändern. Welche Story erzähle ich mir jetzt selber? Das ist eigentlich die Frage. So, welche Geschichte will ich am Ende, wenn ich die Situation, keine Ahnung, in ein paar Jahren bin ich durch mit Football, dann, okay, wie gehe ich mit diesem Moment jetzt um? Ob ich mich aufreg darüber oder nicht, ist ja die Situation, die sie eben ist. Und ich habe, glaube ich, einfach für mich gesagt, hey, schau mal, nachdem ich da bei den Raiders diesen Moment hatte, wo das wirklich so aussah, wie wenn wirklich alles vorbei ist. Dieses Ganze, was jetzt noch gekommen ist, was ich mir noch erarbeiten konnte, ist wie ein Bonus. Yeah, da habe ich mal so den Big Picture angeschaut, so, Digga, meine ganze Football-Karriere ist Bonus. Ich war so kurz davor, dass ich nach dem Jahr bei den Scorpions Football komplett an den Nagel hänge und habe jetzt diese ganze Opportunity bekommen, auch allein schon dieses Spiel am Sonntag schon wieder. Das war auch so ein Moment. Das war jetzt nicht mein erstes Mal in Arrowhead, aber das noch klar. Digga, ich habe jetzt schon 3-4 Mal hier in Arrowhead Stadium gespielt. So ein krass historisches NFL-Stadion, wo ich vorher, keine Ahnung, auf der Playstation beim Kollege nur gesehen habe. Weißt du, ich meine? Und jetzt, Mann, bin ich hier. Ich habe gar keinen Grund, mich irgendwie aufzuregen.
Ja, nein, das ist real, Mann. Das ist das
Mindset. Muss versuchen, dich in so einem Mindset zu bewegen, weil das, klar, du hörst diese Stimme, die auch sagt so, oh Bro, fuck, das schon wieder, oder eine Verletzung kommt, weißt du, ich meine, gerade so eine große Verletzung, ja, wenn du eine Season-Ending-Verletzung hast, wo du dann sagst, okay, Digga, was mache ich jetzt, komme ich davon, kann ich davon überhaupt nochmal zurückkommen, wie komme ich davon zurück? Ja. Daniel Jones und die Colts, die stehen jetzt vor einer Riesensituation, Mann, okay, sein Vertrag ist, glaube ich, durch am Ende der Season.
Ja.
Wie geht's weiter? Gibst du ihm jetzt einen Vertrag auf der Hoffnung, dass er das zurückpackt, und du weißt gar nicht, wie so eine Rehab, also wenn wir darüber reden, wir sagen, ja gut, keine Ahnung, ACL, das sind 6 Monate, ein Achilles sind 9 Monate, du steckst da nicht drin, Mann. Du musst erstmal die OP haben, du musst von der OP erstmal, das muss alles glatt laufen, die Reha muss glatt laufen, damit du wieder in dieser Situation bist, Mann, das ist tough, Mann. Das ist die Höhen und Tiefen, darum ist der Shit so spannend.
Das ist das Ding. Das hält das Ganze spannend, weil die Tiefen, Mann, die sind tief, aber die Höhen, Mann, die machen das ganze Ding wert, Mann.
Das ist tough, Mann. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie es für die Colts weitergeht, Mann. Jetzt die nächsten 4 Wochen, musst du überlegen, die Jungs waren am Peak der AFC.
Ja, 7-1.
Leader in der Division.
Sind jetzt glaube ich, 8-5. Also ihr habt die jetzt, sind die 8-5?
Ja, die sind hinter uns.
Ja. Was seid ihr?
Wir sind 8-5.
Ihr seid 8-5, genau, dann sind die nämlich 7-6. Kann das sein? Ich weiß, lass mich mal ganz kurz gucken. Ja. Ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen.
Also wir spielen nochmal gegen sie. Das wird unser letztes Spiel der Saison. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so nochmal ein richtig hart umkämpftes Battle wird.
Egal, also die sind auch 8-5. Die sind auch 8-5. Haben aber einen schlechteren in Conference Record. Aber ja, schau dir das Ding an. Die waren 7-1, weißt du? Ja. Und jetzt die letzten, ich glaube, 4-Game-Losing-Streaks sind die jetzt on. Tough. Was ja. tough ist natürlich. Und du wirst sehen, also die sind im Augenblick, glaube ich, nicht in, auf einem Playoff-Spot.
Nee.
Was crazy ist, weil du halt so stark das Jahr angefangen hast. Aber wenn, du, ja, wenn wir ein Ding gelernt haben in der NFL, ist es nicht, wie du anfängst und wie du das Ding zu Ende bringst.
Wie du das Ding zu Ende bringst, Mann, auf jeden Fall. Sir.
Okay, wollen wir ein bisschen einen Jump aufs College machen? Gerne,
gerne. Gute Besserung an Daniel Jones.
Ja, shout out an ihn, Mann.
Genau, und die Colts, die sehen wir am 4. Januar hier. Das ist ein toughes
Ding, Mann. God damn it. Okay, College. Ich finde für mich die interessanteste Story war tatsächlich Indiana. Indiana ist die Number One im College Football im Augenblick. Haben den Big Ten Championship gewonnen gegen Nummer 1 Team bis dato, die Ohio State University. Und was das Ganze so besonders macht, ich will auf jeden Fall deine Gedanken dazu hören. Indiana ist kein großer Football-State. Es ist Indiana University ist auf jeden Fall keine Football-Schule, wo du denkst, so, boah, das ist ein Football-Powerhouse. Aber was die eben gemacht haben, ist, die haben den richtigen Coach reingebracht und was die wirklich gemacht haben in den letzten paar Jahren ist developed. Die haben nicht viele 4-Star, 5-Star-Recruits, die bringen wirklich normale Jungs rein, 2-3-Star-Recruits und developen die. Und die haben es geschafft, die innerhalb von den letzten paar Jahren wirklich zu einem Team zusammenzuschweißen, die krassen Erfolg hat. Ich meine, dieses Game gegen Ohio State, Ohio State für mich und für viele andere war das Team, die sind fast unschlagbar, die sind so gut, die top to bottom stacked, also einfach echt ein krasses Team. Und das war für mich auf jeden Fall die Überraschung des Jahres, dass die schlagen konnten. Aber ja, riesen Shoutout in die Indiana Football und ja, wie siehst du das? Aber ich finde, was für mich die Story, das Highlight hier ist, dass die eben nicht ist auf NIL gezählt haben, sondern wirklich noch Oldschool-Spieler developed haben, weißt du?
Ja, du musst dazu sagen, Indiana ist nicht nur keine Footballschule, sondern die waren eins der historisch schlechtesten Division One Football-Programme überhaupt. Ich glaube, die waren so, wenn nicht sogar das schlechteste, dann das zweite oder drittschlechteste, wenn du einfach die letzten 60 Jahre oder sowas anschaust. Ja. Es ist eine Basketballschule, die haben eine gute Business-Schule. Ich mache da ab und zu so Online-Classes über die NFLPA und sowas. Aber die sind jetzt kein Football-Programm, an das du irgendwie mal denkst. Ja, immer bottom of ihrer Division gewesen. Ohio State auf der anderen Seite ist die Religion von Ohio.
House, ja.
Die College Football, die Football Hall of Fame ist in Ohio. Die Leute in Ohio haben nichts anderes zu tun, außer Football anschauen, Football selber spielen oder sich um ihre Farm zu kümmern. Das ist das Alabama des Nordens. Ja. Und natürlich haushoher Favorit eigentlich gewesen. Die ganzen Jungs, mit denen ich hier geredet habe, muss dazu sagen, Jay Stroud ist ein Ohio State Alumni. Ja. Kate Stover ist ein Ohio State Alumni. Ich glaube, ich habe noch nie mit jemand gespielt, der zu Indiana gegangen ist. Ja, sind natürlich haushoher Favorit für das Spiel gewesen. Der Fakt, dass Indiana das Spiel gewonnen hat, ist ein Denkzettel, glaube ich, für diese Kultur an Free Agency, NIL. Ich spiele hier ein Jahr, spring dann ins Portal, gehe dahin, wo mir am nächsten gezahlt wird und sowas, ja. Weil die tatsächlich einfach eine andere Philosophie haben. Und das hast du ein bisschen gespürt. Die Mannschaft hat Jungs, die wirklich zusammen gespielt haben über mehrere Jahre.
Ja, ja.
Was früher am College normal war.
Ja, ja, ja.
Aber was natürlich die Dynamik verändert. Ich glaube, wir haben gerade darüber geredet, okay, du Texans Defense, wir haben einfache Calls, aber wir executen die besser, weil wir uns kennen und zusammenspielen. Und ich glaube, sowas kannst du besser aufbauen, eben wenn du die Jungs wirklich für 3-4 Jahre hast und wirklich in die Jungs auch investierst. Also wenn ich mir daran denke, wie meine College-Zeit gelaufen ist, mein großes Manko war immer, dass ich das Gefühl hatte, dass sich bei mir damals schon die Coaches nicht wirklich um das Player-Development gekümmert haben. Mhm. Ja, die haben dir ein Jahr eine Chance gegeben und wenn du da nicht produziert hast, dann haben die eine Load neue Recruits und hoffen, dass da jemand funktioniert.
Genau.
Und ich glaube eben, dieser Faktor, dass du wirklich aktiv in deine Spieler investierst, ihnen Zeit gibst und sowas, das hat sich ausgezahlt für Indiana. Und ich denke, das ist der richtige Weg und ich hoffe, das kann ein paar neue Chancen und Opportunities zu Coaches bringen, die auch so ihre Programme aufbauen wollen.
Ja, die dieselbe Philosophie haben, ja, absolut. Das ist so crazy für mich, weil wir haben öfters schon mal drüber geredet, so wie viel, was für einen Unterschied macht denn wirklich Coaching, weißt du? Oder ist es wirklich die Spieler, auf die es ankommt? Aber ich glaube, das ist so das größte der größte Beweis, dass Coaching auf jeden Fall einen riesen Unterschied machen kann. Der ja. Ich weiß gar nicht seinen Namen von Indiana, aber wo auch immer er war bei allen möglichen Stationen, aber er hat überall, wo er war, gewonnen. Ja. Und es waren niemals die Top-Recruits. Es waren keine Superstars, mit denen er gearbeitet hat. Aber er ist halt sehr gut, die Spieler, die er hat, in die bestmöglichen Situationen zu stecken. Und dann findet er dadurch Erfolg. Also Riesenschadder an ihn. Ich finde das so crazy, Mann. Aber das Krasse ist, ich will auch direkt gleich mal in die Tabelle reingucken, wenn du okay bist, in diese Bracket. Ja. Also wir haben die College Football Playoffs, so wie die aufgebaut sind. Das ist wie nennt man das auf Deutsch, eine Bracket?
Ein Turnier.
Turnier, ne? Genau, Turnierformat. 12 Teams total sind drin. Was muss man auch zu sagen? 5 SEC-Teams sind drin.
Ja, ne,
du weißt. Ja, das gefällt Jakob wieder.
Und eigentlich Skandal, dass Vanderbilt da nicht drin ist. Eigentlich Vanderbilt hättest du auch noch mit reinpacken können.
Aber ja, ne? Alabama war für mich ein bisschen ein Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil Alabama hat eigentlich in dem Sinne 3 Spiele verloren. Aber die sagen, dass das Conference Game nicht zählt. Daher war ihr Record nur 2 Losses. Aber die Matchups werden. JMU war tatsächlich sehr interessant. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist James Madison University. Aber die anscheinend ein krasses Jahr haben. 12-1. 12-1. Sie sind der Number 12 Seed gegen Oregon.
Ich muss Alabama. Dazu sagen, die haben sich qualifiziert darüber, dass sie eben ihre Championship gewonnen haben.
Genau, die kommen aus der Sun Belt Conference und dann Tulane kam aus der American Conference, glaube ich.
Ja, AAC. American Atlantic. Zwei kleinere Conferences,
genau, das
von denen
ist
man normalerweise weniger hört, aber mit diesem neuen Format kriegen deren Champions ein automatisches Ticket. Um sich
für nicht automatisch, also du musst trotzdem noch einen guten Rekord haben. Zum Beispiel Wyoming, die Division, also die Conference, die Mountain West, der Champion war, wer hat das Ding gewonnen? Ich glaube, schieß mich tot, wer war das denn? Ich glaube Fresno State oder San Diego State, irgendjemand hat gewonnen. Overall Record war nicht genug, also hat es auch nicht für die College Playoffs gereicht. Also du musst trotzdem noch einen krassen Rekord haben. Aber Alabama, OU, wird ein krasses Matchup. Dann haben wir Tulane, Ole Miss. Wir haben The U ist drin. Miami hat es reingeschafft. Gegen A&M. Ich glaube, A&M ist ein krasses Team. Für mich auch krasses Team. Und dann, das ist die erste Runde. Und die zweite Runde, das sind die overall, die Top 4 Teams, die haben eine First Round Bye. Das ist Texas Tech, das ist Indiana, Georgia und Ohio State. Und dann spielen wir eben dieses Turniersystem danach weiter. Was auch interessant ist für mich, war Texas Tech. Die haben Big 12? Ja, Big 12 gewonnen. Das Interessante mit Texas Tech, also wenn ihr euch Texas Tech anguckt, wo das located ist, es ist im Westen von Texas, in Lubbock, Texas. Lubbock, Texas ist absolut, das Nichts. Außer Ölfelder und Ölpumpen. Also, aber was
der
da viel ist.
Arsch der Welt.
Genau, aber was da viel ist, ist viel Geld. Weißt du, da sind ganz viele Ölmillionäre und Milliardäre da draußen und denen liegt ganz viel dran, dass ihre Schule und ihr Team gut ist und die haben da richtig Geld reingepumpt. Ich glaube, Texas Tech war Nummer 1 oder Nummer 2 Team im kompletten Land, das am meisten für NIL ausgegeben hat und hat sich ausgezahlt. Texas Tech war, ich habe viel Texas Tech gesehen, die werden viele Leute, die ich kenne hier in meiner Umgebung, sind zu Tech gegangen. Und die haben abgeliefert. Also da zeigt sich, dass NIL auf jeden Fall dir auch ein Team, du kannst ja auch ein Team zusammen kaufen, statt es zu developen. Weißt du, es kann auch funktionieren.
Ich hatte ein Video in die Gruppe geschickt, Mann. Die hatten ein Interview eben mit einem von den Texas Tech Donors, also einem von diesen Leuten, die Schule mit Geld supporten. Und die haben eben gemeint, dass als dieses NIL-Announcement sozusagen im Raum stande, dass es ein strategisches wirklich Meeting gab von den ganzen großen Donoren der Schule und eben der Schule, wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt eine einmalige Möglichkeit. Wir wissen, diese neue NIL-Ära kommt.
Ja.
Und das Ganze wird erstmal ohne Regeln geschehen. Also es wird keine Restrictions geben und sowas. Wir glauben, diese Regeln werden irgendwann kommen. Und wir glauben, dass das Ganze irgendwann reguliert wird. Aber in der Zeit haben wir jetzt ein Fenster, in der es wirklich einfach mal was bedeutet, wie viel Kohle wir bereit sind, hier reinzustecken. Mhm. Und die haben gemeint, sie haben sich strategisch zusammengeschlossen in den Monaten, bevor dieses Announcement dann wirklich aktiv gekommen ist, und haben da die ganze Kohle schon bereitgestellt, die ganze Vorarbeit gemacht, zusammen mit den Coaches, zusammen mit den Scouts, ein System entwickelt, wie sie die Jungs bewerten, und denen dann wirklich direkt zu den Familien gegangen und einfach das Geld auf den Tisch gelegt, gesagt, hey, das ist das Angebot, wenn du hierher kommst. Und haben den Markt sozusagen aggressiv gecornert, und das ist jetzt, was sie sich sozusagen damit erwirtschaftet oder gekauft haben. Ja, die haben gesagt, wir machen das, wir knallen jetzt unsere Kohle rein. Die haben das eine Generational Opportunity genannt. Und von der Seite verstehe ich schon auch, du hast jetzt mal die Möglichkeit, du bist Texas Tech, deine Familie, ihr kommt aus der Gegend, ihr seid, du und deine Cousins, dein Dad, ihr seid alle da zur Schule gegangen. Und niemand in den USA hat sich je um Texas Tech gekümmert. Nicht mal als Patrick Mahomes da gespielt hat, hat das irgendjemand interessiert, was die da machen. Und du hast jetzt einmal die Möglichkeit, um zur National Prominence sozusagen gelangen. Ihr habt jetzt die Chance, wirklich eine Championship zu holen. Da wird für immer der Champion 2025 Texas Tech. Was danach damit geschieht, ob ihr das die Kohle so weiter reinballern könnt, ist ja eine andere Frage. Aber wenn du das einmal gemacht hast in deiner Lebzeit, wenn dir diese Schule wirklich so viel bedeutet,
kann man schon machen. Oder? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel das den Leuten bedeutet da draußen. Dieses Small Town, Texas Small Town. Football ist Religion hier. Weißt du, vor allem diesen Ölmillionären, die so viel Geld haben, dass die wissen gar nicht, was damit zu tun. Boah, das wäre big time für die. Aber ja, ist krass. Du
musst auch überlegen, was es für ein Ansehen bestimmt in intern.
Absolut.
Also, weiß man, in dieser Absolut. Gegend bringt.
Wenn du kennst diese
wenn jeder alten, weiß, oh, du bist Teil von der Familie, die Championship zu unserer Schule gebracht
hat. Absolut. Ey, du fährst hier in Texas vor allem, ich weiß nicht, was bei euch ist, aber jede Small Town, du fährst, die haben immer diese Wassertürme, diese Water Towers. Mhm. Da steht der Name von der City drauf und State Champions, und dann sind die ganzen Daten, die Jahre, wo die State Champions, also Football ist hier so unglaublich, ist crazy. Du fährst hier nach Prosper, wo ich wohne, State Champions in 2002, 2005, Football über alles. Also wenn Tech das Ding holen würde, boah, das wird die City so brennen, Alter, die Leute drehen durch.
Das ist crazy, Mann, das ist crazy. Ja. Das ist diese Zeit, in der wir halt gerade sind, Mann.
Ja.
Ich glaube, College Football wird einfach eine neue Struktur brauchen, Mann. Die werden
ich denke, das wird kommen.
Union brauchen, die brauchen Salary Cap.
Ich glaube, Cap wird das nächste sein. Genau, um einfach auch kleinere Schulen wie die kleineren Conferences einfach noch competitive zu halten. Ja. Die werden ja komplett, also im Augenblick, die können ja nicht mithalten mit den großen Schulen, weil was ein Budget angeht. Und
der Head Coach von Nevada hat gemeint, sein Pitch zu Recruits ist, kommt und spielt für mich. Und in zwei Jahren nach einem Jahr kriegt ihr ein Angebot von Oregon. Also sozusagen, komm und spiel bei mir. Ich coache euch gut
so
genug, dass ihr geiles
Stone.
Tape habt,
das sind Stepping
damit
Stone
ihr dann Schulen. Bezahlt werden könnt von einer größeren Schule.
Hundertprozentig, Mann. Das ist crazy. Wie diese kleineren Schulen sind wie Junior Colleges heutzutage. Ja. Also du spielst da wirklich nur, um dich für andere größere Schulen so vorzustellen.
Ja. Und dann gleichzeitig, ich weiß, wir haben es nicht in Notes, aber gleichzeitig hast du jetzt den ersten Fall, wo eine Schule einen Spieler verklagt, um sich NIL-Kohle zurückzuholen.
Ja? Yeah?
Also bei Georgia hat jetzt das Fass aufgemacht. Die haben einen Defensive End verklagt, der jetzt ins Portal gejumpt ist. Dem haben sie irgendwie 340.000 oder sowas gezahlt und wollen sich jetzt einen Teil von der Kohle wieder zurückholen, weil er sich irgendwie nicht an bestimmte NIL-Responsibilities oder sowas erfüllt hat. Also wahrscheinlich, weil er nicht lange genug bei der Schule geblieben ist.
Okay, interessant. Ja, also dann ist da schon so vertraglich ein bisschen was, also das ist schon irgendwie alles, hat schon ein bisschen Regeln, aber.
Ja, also nicht Regeln, aber du kannst ja einen Vertrag prinzipiell reinschreiben, was du willst. Am Ende des Tages, wenn ich damit dann irgendwie nicht einverstanden bin, dann geht's halt vor Gericht. Und ich denke, da wird jetzt, ich denke, das wird ein Case werden, der auf jeden Fall viel auszusagen hat, weil wenn Georgia das Ganze gewinnt, dann werden Schulen anfangen, sich mehr von ihrer Kohle zurückzuholen, wenn Leute so Portal-Hopper sind, also wenn die so immer sich die Kohle holen und dann ins Portal jumpen. Wenn die das Ding nicht gewinnen, dann könnte ich mir vorstellen, dass als nächstes dann die Schulen auch sagen, okay, jetzt ist es Zeit, Guidelines aufzustellen, damit wir nicht Jungs Kohle in die Hand drücken und die dann einfach damit abhauen können.
Ja, ich glaube, das wären so die Next Steps sein, dass du das einfach alles ein bisschen mehr, wie nennt man das, was das Wort, was ich sage, also nicht Guidelines, also einfach ein bisschen mehr kontrollierst. Regulieren, ja. Das ist das, worauf ich heute hinaus wollte. Aber ja, ganz kurz, lass auf die Bracket kurz gucken. Was sind hier deine Predictions? Wie denkst du, geht das Ganze aus?
Bro, ich glaube, Indiana hat einen starken Weg, weil du musst, die werden wahrscheinlich Oregon oder Tech eben begegnen auf der Seite.
Mhm. Ihr nächstes Game wird entweder Alabama oder OU sein. Also beide toughe Teams, die können auch in der Runde 1 verlieren. Ich sag's dir, SEC, du weißt es selber, es ist nie einfach. Oregon Tech, das ist auch ein krasses Matchup. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich Indiana und Ohio State nochmal treffen.
Die würden sich erst, glaube ich, ganz oben wieder treffen.
Genau. Also
lass mal
davon rede ich
ja. Okay, das glaube ich tatsächlich nicht. Komm mal die dein Halbfinale aus. Wen siehst du im Halbfinale?
Also Halbfinale ist was jetzt? Die dritte?
Semifinals, ja, dritte Runde.
Okay, dritte. Ich sehe. Also auf jeden Fall, ich denke, Tech macht's raus. Die sind in den Semis gegen. Digga, OU hat eine krasse Defense, Mann.
Ja. Das ist die Frage, ob Alabama an denen vorbeikommt oder nicht.
Ja, genau. Ich glaube, beide könnten Indiana schlagen. Aber ich sage mir einfach mal, Indiana zieht durch. Dann haben wir Tech, Indiana. Unten drunter, ich denke, Ole Miss, Georgia. Georgia gewinnt das Ding. A&M schlägt Miami. Dann haben wir Ohio State. A&M, Ohio State schlägt die. Dann haben wir Georgia, Ohio State. Toughes Matchup.
Also,
Georgia ist krass, Mann. Ich sag dir, Georgia ist Georgia is real.
Anders. Also Georgia, Ohio State wird auf jeden Fall eine Seite von der National Championship sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, Tech ist auf jeden Fall auch drin. Und dann ist eben die Frage, wie real ist Indiana? War das jetzt gegen Ohio State? Ich meine, die haben wegen einem verschossenen Field Goal am Ende gewonnen. Ja. Können die in Alabama schlagen? Können die in Oklahoma schlagen?
Du musst zu dem Punkt auch sagen, ich meine, Alabama hat im SEC Championship gespielt, OU nicht. Das heißt, die haben einen Monat Pause, weißt du, die werden komplett gesund wieder. Du hast mehr Zeit, um dich auf diesen Gegner vorzubereiten. Also die werden auch ready sein zu spielen, weißt du?
Ja. Vor allem mit der Defense. Indiana hat eine extra.
Stimmt auch wieder, klar. Ja. Interessant, Mann.
Wird spannend, Mann.
Wird gut, wird auf jeden Fall spannend.
Wenn ihr College Football verfolgt, ich weiß gar nicht, wie man das in Deutschland schauen würde. Bestimmt habt ihr da irgendwelche illegalen Streams.
Da gibt es irgendwelche Streams.
Aber geil, Mann. Ein paar von diesen Games,
College Mann. Gerade diese echt Playoffs. Cool,
Ich glaube, gerade diese Playoff-Phase jetzt, wenn du auch das ganze Jahr kein College Football geschaut hast, diese Playoff-Phase, die wird auf jeden Fall nice.
Ja. Ganz kurz, lass Notre Dame ansprechen. Notre Dame ist eines der historischen Powerhouses im College Football, die auf jeden Fall Ambitionen hatten, in die College Playoffs einzuziehen. War auch knapp. Die hatten 10-2 die Saison geendet, haben knapp die College Playoffs verpasst, haben jetzt announced, dass die kein Bowl-Game spielen wollen. Deine Gedanken dazu? Weil, ich meine, wenn du so hohe Ambitionen hast, hey, College Football oder nothing, und dann machst du es nicht, ganz ehrlich, kann ich verstehen, dass du dann kein Bowl-Game spielen willst, aber was hältst du davon?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde Notre Dame ist der größte Quatsch schon seit langem. Sind die immer noch in keiner Division drin?
Die haben keine Division, nein, die sind independent.
Die haben keine Division, das heißt, schon seit Jahren tut Notre Dame so einfach, wenn die Regeln, die für alle anderen gelten, für sie nicht gelten. Das geht mir schon immer auf den Sack. Der Fakt, dass die damals in den National Championship Games drin waren, wo die so von Alabama auf die Fresse bekommen haben, das hat mich damals so getriggert, weißt du, ich meine, weil ich halt in meinem Kopf, weißt du, du bist eine Privatschule, die sich jede Saison ihren Schedule sozusagen zurechtlegt, ja, weil du bist in keiner Conference drin, du suchst dir einfach deine Gegner aus und schedulst die Spiele dann und hast jetzt den Anspruch, dass du dann hier in die Bowl Games und die Playoffs mit allen anderen Mannschaften reinkommst, die sich ihren Schedule nicht aussuchen können.
Genau.
So, das geht mir komplett gegen den Strich und dann so eine Aktion zu bringen, mit der du effektiv die Bowl Games entwertest, ja, die Bowl Games, die nicht mit den College Football Playoffs in Verbindung sind einfach nur noch mal das letzte Mal des Jahres mit deiner Mannschaft gegen eine andere Mannschaft spielen. Da geht's im Endeffekt um die Ehre. Also für uns waren die Bowl Games sehr wichtig, weil das war das einzige Mal im Jahr, wo wir ein bisschen Kohle bekommen haben von der Schule. Also du hast da ein bisschen Kohle bekommen für den Bowl Game Trip. Du hast einen Haufen neuer Jogginganzüge bekommen. Du hast einen neuen Rucksack bekommen und in dem Bowl Trip, da war meistens so eine Gifting Suite drin, wo du dir so ein paar Sachen aussuchen konntest. Ja, ja. Das heißt, ich habe ein Fahrrad abgecheckt bei einem Bowl-Game. Beim anderen gab es irgendwie eine Sofa oder einen Fernseher oder eine Soundbar oder sowas. Also deswegen war, weil wir halt extrem broke waren, war das für uns ein riesen Highlight. Ja. Es hat schon angefangen, dass Spieler, die für den Draft eligible sind und Draft-Ambitionen haben, dass die angefangen haben, diese Bowl-Games auszusitzen. Aber jetzt für so eine frechschnöselige Privatschule wie Notre Dame zu sagen, okay, ja, wenn wir nicht in den Playoffs dabei sind, dann spielen wir nicht mehr mit. Das ist halt richtig, das zeigt dir einfach, was wir einen Charakter haben. Das sind alles Fische und ich finde das scheiße.
Hey, Gau, let him know how you really feel. Golly. Aber ganz ehrlich, in der Welt von NIL und Geld ist gar nicht mehr so wichtig und Spieler machen so oder so Geld, Alter, ist dieses Ballgame wirklich, weißt du, wenn du weißt, du wirst auf dem nächsten Level spielen. Nimmst du lieber die paar Wochen und bereitest dich darauf vor, statt in diesem, in Anführungszeichen, pointless fast oder halt einfach in diesem Game zu spielen, das wirklich keinerlei Bedeutung hat, außer dass du nochmal mit deinen Teammates zusammen spielen darfst, weißt du? Also ich verstehe auf jeden Fall beide Seiten, so, weißt du, weil...
Schau mal, ich verstehe jeden Recruit oder jeden individuellen Spieler, der sagt, hey, ich bin Senior, ich habe meine Arbeit geleistet, ich wollte jetzt noch eine Championship gewinnen, die ist nicht mehr drin. Deswegen ist das Beste für mich und meine Familie jetzt, wenn ich mich auf den Draft vorbereite.
Genau.
Safe.
Yeah.
Besser sogar noch. Finde ich sogar noch besser. Ich finde sogar, Digga, mach das und komm dann zum Spiel und häng mit deinen Jungs ab. Schau einfach zu, wie die jüngeren Spieler, die jetzt das ganze Jahr hinter dir saßen, wie die noch eine Chance haben zu spielen.
Stimmt,
und schon mal Raps zu haben, weil dein Bowl-Game ist schon mal das Momentum und der Start für die nächste Saison.
Ja.
Aber als Schule das zu sagen.
Ja, aber schau mal, du musst ja auch verstehen, von der Schule, aus der Sicht von der Schule, die fangen halt ihr Recruitment so viel früher an, verstehst du? Die denken vielleicht, hey, diese Saison hat nicht ganz geklappt, aber hey, wir bereiten uns jetzt schon auf die nächste Saison ein paar Wochen früher vor und haben daher ein bisschen einen Head Start.
Ja, und darum hoffe ich, dass Notre Dame nie eine Championship gewinnt, Digga, weil das ist genau dieses so, ja, alle anderen machen es so, aber wir sind Notre Dame.
Wir sind special, wir machen unser eigenes Ding.
Wir machen es anderes. Es ist richtig so Cartman-Gehabe. So, ja, wenn ich nicht gewinne, dann gehe ich jetzt nach Hause. Dann nehme ich den Ball mit und gehe nach Hause. So.
Damit. Sehr gut, ja, okay. Sehr gut, der Jakob ist ein Hater gegen Notre Dame. Aber ey, jedem das seine. Cool, lass ganz kurz Thema Wechsel machen und zum Fußball reden. WM, Alter, die Auslosung ist official. Und,
großartigste WM aller Zeiten.
Und so.
Im besten Land aller Zeiten.
Aber erzähl mal, was hältst du von den verschiedenen Gruppen und was hältst du natürlich von der Gruppe, wo Deutschland drin ist?
Ja, Deutschland ist in der Gruppe mit Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador.
Ja.
Curaçao ist Südamerika, Marc.
Ja, ja, aber ich rede von den anderen beiden.
Ecuador ist auch nicht in Afrika.
Okay, aber Elfenbeinküste.
Okay. Okay, alright, anyway. Ich hätte mein Jersey schon bestellt. Ich werde versuchen, über Connections vielleicht in Deutschland Jersey kostenlos zu bekommen. Bei uns tatsächlich einer von den Strength Coaches.
Ja.
Einer von den Strength Coaches bei uns war einer von den Coaches, die damals diese 2006er deutsche Nationalmannschaft trainiert haben. Der
Ach, krass.
Gag war ja, dass die waren die ersten, die mit Exos zusammengearbeitet haben.
Ja.
Und einer von den Exos-Jungs ist bei uns jetzt mittlerweile. Das heißt, der hat gemeint, der kann versuchen, ein Jersey abzuklären. Die Deutschland-Jerseys finde ich extrem nice. Die haben den Style voll getroffen. ist anscheinend irgendwie das letzte Jersey, das jetzt von Adidas designt wird. Das kann sein, dass es da irgendwie einen Sponsorwechsel gibt oder so. Aber das ist so die deutsche Nationalmannschaftsfahne in so einem Dreieck, so ein bisschen so wie in den 90er Jahren.
Okay.
Das hier so zusammen, sieht echt tough aus.
Ja, ja, ey, machen wir was
Gruppe klar. Gruppe sieht extrem leicht aus in meinen Augen. Wir knallen die weg und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Road, um irgendwie die
Challenge zu machen. Ja, das ist natürlich die Hoffnung. Ja. Ganz ehrlich, wir im Herzen natürlich. Wir sind der haushoher Favorit, wir holen uns das Ding. Wir brauchen es, das ist lang genug gewesen. Die letzten beiden WMs waren nicht so gut. Aber ganz ehrlich, das Ziel ist, was ist denn das Ziel? Wir haben es nicht aus der Gruppenphase rausgeschafft, die letzten paar Male. Das ist es auch noch. Wir müssen erstmal aus der Gruppe raus.
Erstmal aus der Gruppe raus.
Aber nee, ich sag, die Gruppe ist okay. Ich sag's dir, wie es ist. Die Teams, Elfenbeinküste, ich glaube, ich habe das gelesen, dass die eine recht krasse Defense haben, dass die relativ hoch geratet sind oder irgendwie in gerankt, das ist das Wort, ich glaube Nummer 30 in der Welt, was schon solide ist. Und ich glaube, ich habe gehört, die Gruppe ist nicht so einfach. Ich muss ehrlich sein, ich folge internationalen Fußball nicht so genau, aber ich habe gehört, das ist auf jeden Fall nicht easy. Also,
was sie sagen kann, das ist mein Bauchgefühl. Elfenbeinküste hat krass talentierte Spieler, schon immer gehabt.
Ja.
Damals Pogba hieß er, glaube ich.
Pogba.
Also Elfenbeinküste wird auf jeden Fall ein solider Gegner sein. Ecuador, kann ich mich erinnern, bei der Weltmeisterschaft, entweder 2006 oder 2010, waren die auch richtig gut dafür, dass sie eigentlich so ein kleines, unscheinbares Land sind. Die Jungs leben irgendwie die leben alle auf einem Berg. Das ganze Land ist ein Berg und deswegen haben die Jungs gut Konditionen
anscheinend. Ja, Höhentraining.
Höhentraining und dann klar, es ist so ein südamerikanisches Land, wo es außer Fußball nicht viel anderes gibt. Das heißt, da Ecuador wäre für mich so ein Trap-Game. Elfenbeinküste ist der große Gegner, aber hier Curaçao, Digga, bei aller Liebe, das ist eine Insel, die ist so groß wie die Stuttgarter Innenstadt. Also wenn wir Curaçao nicht schlagen, dann haben wir, glaube ich, auch bei der WM nichts verloren.
Ne? Wir hoffen auf jeden Fall das Beste. Ich habe tatsächlich nach Tickets schon geguckt, ne? Hier in Dallas, AT&T Stadium, wo Dallas Cowboys spielen, hat die meisten Games in den USA. Ich glaube, die haben 9 Spiele, die austragen. Leider kein Deutschland-Game, aber NRG Stadium trägt ein Deutschland-Game aus. Ich habe schon nachgeguckt. Digga, weißt du, was die Tickets kosten? Die sind irre, Mann. Ja. Nosebleeds ganz oben ist was habe ich gesehen? Irgendwie $700, fängt bei $700 Dollar an. Jetzt schon. Was, Alter? Bro, ist okay, Jacke, mach mal klar, Alter. Mach mal klar.
Ich mach's hier schon. Ich hab direkt nach dem Trainingslager angefangen, mit den richtigen Leuten zu reden. Also
sehr gut.
Wir versuchen mal, das mit dem Spielen zu kriegen.
Yeah. Ich versuche AT&T was klar zu machen. Weil da später, also wenn Deutschland es weiter schafft, also Halbfinale, Viertelfinale, dann sind noch ein paar Spiele hier.
Oh ja, das wäre krass, Mann. Das wäre natürlich ultra krass. Ja. Ich muss dir noch dazu sagen, weil Yusuf hat dir noch ein paar Fragen geschrieben. Er hat gesagt, freut ihr euch auf die WM?
Ich liebe die WM.
Ja, das Beste, WM ist das Beste. Ich bin vielleicht ansonsten nicht so ein, ich bin kein so Fußball-Liga-Schauer. So ich schaue jetzt nicht, wer ist in der Champions League oder.
Schaust du
nicht?
Champions League ist, was ich gucke. Ich schaue Champions League und WM.
Ja, so Premier League. Also hier in den USA, finde ich, kriegst du immer viel mit von der Premier League oder sowas. Das juckt mich alles weniger. Aber WM, da bin ich dann schon wirklich, da bin ich locked in, da schaue
voll,
ich auf alles.
Alter. Oh yeah, ja, absolut.
Der schreibt, wie ist die allgemeine Stimmung in der USA, in den USA zur WM?
Ey,
hast du da was mitgekriegt?
Ja, richtig gut, Mann. Alter, ich weiß nicht, ob im Allgemeinen ist Fußball immer noch klein in den USA, aber zur WM, Alter, die machen auf jeden Fall ihr Ding, die turnen auf jeden Fall ab. Ich war so ein paar Public Viewings und so, letzte WM, war richtig war gute gut. Stimmung. Ja.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein guter Act wird. Ich glaube, die WM wird sich ein bisschen anders anfühlen, weil du eben über, keine Ahnung, 3 Länder und 3 Zeitzonen verteilt bist.
Genau.
Aber ich glaube, in den individuellen Städten und sowas, wo diese kleinen Mini-Turniere dann gespielt werden, da wird die Stimmung, glaube ich, schon ganz, ganz gut sein. Und du musst auch sagen, wirklich Credit an FIFA, Digga, die wissen schon, wie sie es richtig machen. Die haben direkt, glaube ich, vor letzte Wochenende Trump erstmal so eine Party geschmissen, dem Kollege erstmal noch irgendwie so einen Preis oder sowas in die Hand gedrückt oder sowas. So muss es machen.
Dadurch sind die Ticketpreise nochmal durch die Decke geschossen.
Wirklich?
Sind noch mal ja, ja, klar.
Ich hab gesagt, ey, wir lassen dir nichts anbrennen, Digga.
Ja, die machen den Ding, ey.
Aber ich glaube, WM wird krass und Deutschland, also ich sag Halbfinale, Marc ist schon happy, wenn wir aus der Gruppenphase rauskommen.
Ja, yeah. Gruppenphase ist, dann bist du im Viertelfinale, ne?
Na,
ja.
Achtel oder
ist das
Achtelfinale. Ja, okay, bei der WM gibt es mehr Runden, ja.
Ja, ja. Also Viertelfinale ist Muss und dann schauen wir weiter, wie es geht. Okay, ich habe noch ein, zwei Fragen, die wir mitnehmen, bevor wir gleich Schicht machen. Jetzt muss ich die erstmal wieder finden. Oh, das ist eine ganz gute Frage hier. Auf beiden Seiten.
Ja.
Welche Position ist heute im Football am wichtigsten? Ich glaube, ich habe eine okay Antwort dafür. Ich glaube, okay. Wenn du dir das anguckst, Offense und Defense, eine gute Regel ist immer Fall oder Money. Mhm. Wer wird am höchsten bezahlt auf beiden Seiten? Das ist,
Quarterback und
Pass-Rusher. Auf jeden Fall Quarterback und Pass-Rusher. Der eine, der den Ball verteilt und der andere, der verhindert, dass der Quarterback den Ball wegnimmt.
Was Will Anderson und Danielle Hunter für die Texans für ein Mehrwert sind.
Ja, was die für einen Impact haben, ist irre.
Ist irre,
ja. Ja, und dann ein guter Quarterback, das ganze Feld steht und fällt mit einem guten Quarterback, aber dann gleich, wenn du Offense so ein bisschen rankst, Quarterbacks Nummer 1 und dann, ich glaube, Protection ist das Wichtigste danach. Du brauchst eine gute O-Line und das fängt an mit einem linken Tackle. Ja. Und dann brauchst du Receiver oder Running Back, was meinst du als erstes?
Wenn du musst zuerst, glaube ich, den Receiver zahlen bei uns. Gleichzeitig in der Defense musst du danach, nach dem Pass Rusher, recht früh in Coverage Player investieren, Mann, weil so ein Running Back kriegst du halt auch für günstigeres Geld, einen jungen Running Back da rein, wenn der in der O-Line stimmt, dann kriegt er auch seine Chancen.
Guter Punkt.
Aber Wide Receiver brauchst du einen
Defense. D-Line, Corner.
Corner, ja.
Safe. Corner ist das Wichtigste danach.
Ja, weil selbe Spiel, Digga, so ein Linebacker, so leid es mir tut, so ein Linebacker findest du.
Ist das Letzte. Das ist das Letzte, was du brauchst, weil du bist geschützt auf beiden Seiten. Verstehst du, bist vorne, wenn du eine Elite-D-Line hast und dann ein krasses Backfield, du bist in der Mitte, so okay, du bist vorne und hinten hast du Hilfe. Ja. Du weißt schon, da kannst du auch jemand anderen reinstecken, der nicht so gut ist. Ja. Aber alter Corner, wenn du gegen einen Elite Receiver spielst, du wirst exposed, weißt du? Also du musst.
Entweder du hast es oder du hast es nicht.
Genau. Ja, das ist eine gute Frage. Ja,
wo ich sagen muss, Digga, Nummer 4 bei uns, Digga, Spitzname NFL Youngboy. Die Jungs sind echt hardcore, Mann. Achtet mal auf Nummer 4, wenn ihr Spiele von den Texans schaut, Mann.
Was? Das ist immer ein großes Kino. Du bist gerade im Lockerroom, ne? Und du siehst es. Mhm. Was genau? Erklär mal den Leuten und für die Leute, die nicht den Podcast gucken und nur auf Audio sind, wenn du die Hand vor den Mund hältst und dann mit der anderen Hand wedelst, diese Celebration. Yeah. Was bedeutet diese Celebration?
Marc, du expose mich jetzt, weil ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß,
wir sind zu alt, Mann. Das ist Angst, der das bei dir.
Wir können Game Changers direkt umbenennen als Onkelrunde. Talk mit den Onkels, Digga. Das ist tatsächlich diese neue Celebration. Ich glaube, es kommt aus TikTok. Ich glaube, es kommt ein bisschen so aus, wie man in Deutschland sagt, dem Straßenmilieu. aber ja, hier. Was ich dir sagen kann, mein Report, den ich zurückbringen kann von den jüngeren Jungs, der Michael Jackson für die ist NBA Youngboy, Digga. Ich höre den ganzen Tag, läuft NBA Youngboy hoch und runter. Ja, Mann, die Jungs kennen die Lieder Wort für Wort. Und da ist die Kultur, Mann. Und dann so TikTok-Tänze oder sowas, wir haben gar nicht so Tänzer, Digga. Aber gerade bei uns in der Defense, die Jungs sind... Die juckt das Tanzen nicht, Digga, die sind aggressiv. Die
aggressiv, hören NBA
Youngboy und die wollen dir auf die Fresse schlagen.
Und ihr habt NFL Youngboy dann da hinten drin. Nice. Oh, das ist sehr gut, Mann. Okay, zweite Frage. Wird das Geld und NIL im Sport oder im College-Sport den Football verbessern oder eventuell zerstören?
Ich glaube, zerstören wird es nicht. Ich glaube, gerade tut es den Football nicht verbessern. Ich glaube, gutes Coaching gewinnt immer noch über alles. Siehst du, darum ist Georgia konstant gut, darum ist eine Schule wie Indiana gut. Und ich glaube, wenn dieser Kulturwandel erstmal vollzogen ist und wir das Ganze in ein funktionierendes System, das auch langfristig stabil bleibt, dann werden wir davon profitieren, Mann. Ich hätte am College schon einiges besser gespielt, hätte ich damals schon Geld für Massagen gehabt. Schon Geld gehabt, um irgendwie in meine eigene Recovery und sowas zu investieren, dann hätte das, glaube ich, nicht geschadet. Und ich glaube, dass es einfach dazu führen wird, dass die Jungs auch ein Umdenken stattfinden wird. Gerade lebst du als Footballspieler am College noch ein bisschen so in dieser Welt, du bist Footballer und Partys und dies, das. Ich glaube, die Jungs werden immer professioneller werden. Das fängt jetzt bestimmt schon an. Aber ich glaube, das wird so sein, dass du, sobald du aus der Highschool weg bist, Profi praktisch bist und auch dementsprechend dich benimmst und dementsprechend das Team um dich haben wirst und ein Agent und jemand, der sich fürs Development kümmert bei dir und so. Und also ich glaube, das wird am Ende des Tages wird das Ganze nur noch weiter vorantreiben.
Das bringt es auf den Punkt, ja. Dem habe ich nichts zuzufügen. Okay, letzte Frage, bevor wir das Ding abrunden. NFL, welches Team ist in 5 Jahren eine Dynastie?
5 Jahre von der.
Ja, oder wir können auch jetzt anfangen.
Nein, lass fünf Jahre. Das ist ja eine Prediction. Jahre. Das ist so eine wirkliche Long-Term-Prediction. So. Wo tust du dein Geld reinpacken, Digga? Ich pack mein Geld hinter deinen Guy, Bro. DeMeco Ryan.
Ja?
DeMeco ist ein krasser Head Coach. Und ich glaube, dass er hier auch ein Franchise hat, das hinter ihm stehen wird. Und 5 Jahre von jetzt, glaube ich, dass er immer noch Head Coach ist und dass diese Mannschaft einfach immer noch Gas geben wird.
Mann. Ja, kann ich auf jeden Fall sehen. Ich denke, 5 Jahre, du musst so ein bisschen sehen, du hast vor allem bei den Texans, du hast halt einen jungen Core, der hoffentlich zusammenbleiben kann, weißt du? Ja. CJ Stroud, der in seinem 4. Jahr ist, in 5 Jahren ist er immer noch in seiner Prime, hoffentlich. Auf jeden Fall kann ich sehen. Ich denke auch ähnlich wahrscheinlich bei den Patriots. Drake May, der in seinem 2. Jahr ist und dann in 5 Jahren ist hoffentlich umso besser ist. Mike Vrabel, ich glaube, der ist der richtige Mann für den Job. Ich glaube, ich kann sehen, dass so Patriots 2.0 passiert. 2.0 Dynasty da oben, weißt du, das ist nochmal, dass die nochmal das Ding rumreißen. Das denke ich, kann passieren.
Ihr habt es gehört, Mann. 2 FC-Mannschaften. Wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid, dann sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen hatten. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich hoffe, es gibt, wenn diese Folge draußen ist, gute News von mir. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche bei Game Changers. Bis dahin. Peace.